Mitglieder der Bürgerinitiative Strahlenschutz gestalten die heutige Wunschkiste. Sie haben gerade beschrieben, was täglich geschieht, aber Sie warnen auch vor möglichen Störfällen?
Ja, das ist richtig. Es gibt nämlich keinen speziellen Katastrophenschutzplan. Wohnhäuser und Schulen, die ja nun in unmittelbarer Nähe liegen, die hätten überhaupt keine Vorwarnzeit. Deshalb wäre beispielsweise das Verteilen von Jodtabletten, wie man das vielleicht noch so aus der Tschernobyl-Zeit als Stichwort kennt, ohnehin in diesem Fall sinnlos. Und dazu kommt noch, ein Feueralarm in den Schulen führt routinemäßig zum Verlassen des Gebäudes. Wenn aber jetzt Nuklide, also Radionuklide, frei würden, Teilchen, zum Beispiel bei einem größeren Brand oder bei einem Versagen der Filteranlagen, dann wäre das genau das Dümmste, was man machen kann, weil man dann praktisch in der Wolke läge bei entsprechender Windrichtung oder stünde. Und außerdem liegt die Information der Anlieger in den Händen der Firma. Und der haben wir leider zu misstrauen lernen müssen. Zudem ist aktenkundig, dass eine Vorgängerfirma von Eckert und Ziegler illegale Einlagerungsversuche in der Asse vorgenommen hat. Und die Transporte, die vorhin erwähnt wurden, die sind nicht bewacht. Da könnte man ja meinen, dann ist das alles auch harmlos. Die sind aber nicht ungefährlich. Oft hören wir, es sei ja noch nie was passiert, seitdem die Firmen auf dem Gelände sind. Aber 2006 gab es bereits einen Unfall mit entsprechender Kontamination beim Bahnübergang Wendenbechtsbüttel. Da ist nämlich ein Fass mit radioaktiven Abfällen aus einem LKW auf die Gleise gefallen und aufgegangen. Der Inhalt hat sich dann verteilt auf einer Länge von nach 200 Metern. Und das ist also nicht nichts. Außerdem hat es schon einmal am Verschwelungsofen in der Konditionierungsanlage gebrannt. Die Warnung vor Unfällen ist also gar nicht so abwegig. Und dieses Risiko würde mit jeder Produktionserhöhung, die ja geplant ist, weiter ansteigen.
Wie kommen denn diese sogenannten Unfälle an die Öffentlichkeit?
Naja, damals gab es eine Nachricht in der Braunschweig und dann auch relativ schnell, wenn ich mich richtig erinnere, den Hinweis, dass alles völlig harmlos gewesen sei. Was wohl nach unseren Erkenntnissen stimmt, ist, dass es damals Plastikschnipsel-Kontaminierte waren, die da verstreut wurden. Also kein sehr radioaktiver Müll. Nur wenn man sich die Umstände, wie es dazu gekommen ist, anguckt. Anni hat eben gesagt, gab es einen Transportunfall. Im Klartext stand da in einem Transporter ein Fass einfach so ungesichert. Und wenn man dann noch vergisst, die Tür zuzumachen und über den Bahnübergang keilt, ja, dann geht die Tür auf, dann fällt das Fass raus, dann liegt alles in der Gegend. Und das sind auch so, es ist nur eine Anekdote von vielen, die wir leider inzwischen kennen, die uns dann auch an der Verlässlichkeit der Firmen zweifeln lassen.
Und außerdem gibt es da noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt in dem Zusammenhang. Wenn wir jetzt fragen nach möglichen Störfällen, die Einflugschneise des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Firmen und öfter, das haben wir schon beobachtet, fliegen auch größere Maschinen dicht am Gelände entlang oder sogar drüber. Das ist nicht unbedingt immer so vom Sehen her gut zu erkennen, aber es ist sehr, sehr nah. Und die Hallen auf dem Gelände sind gegen einen möglichen Absturz, soweit wir irgendwie rauskriegen konnten, überhaupt nicht geschützt. Und viele Materialien lagern auch unter freiem Himmel in Fässern und Containern.
Ja, und was mir persönlich komplett die Schuhe ausgezogen hat, ist, dass an unserem Forschungsflughafen, dem sogenannten, dann Flugversuche durchgeführt werden. Die sind erstmal sowieso mit einem größeren Risiko verbunden und werden ja auch mit großen Maschinen durchgeführt. Und dann wurde versuchsweise simuliert, wie zwei Großflugzeuge auf ganz dicht benachbarten parallelen Landebahnen landen könnten, beziehungsweise weil es in Braunschweig nur eine gibt, dann der Landeanflug geprobt. Da flog der eine Flieger schön relativ gerade in Richtung Landebahn, der andere war quasi auf Kollisionskurs und so kurz vor der Landebahn schwenkten die dann auf sehr dichte Flugbahnen ein. Wenn die sich da getroffen hätten, dann wären die Trümmer beispielsweise so ungefähr im Bereich Thune runtergekommen. So ein Forschungsflughafen oder überhaupt ein Flughafen mit Großflugzeugen und so ein Betrieb direkt neben der Einflugschneise, das verträgt sich gar nicht.